Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtwort, als Gotteswort ist uns heute Morgen der Text aus Hesekiel 2, Vers 1 bis 3, Kapitel 3, Vers 3 gegeben. Und er, Gott, sprach zu mir, du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Und als er so mit mir redete, kam der Geist in mich und stellte mich auf meine Füße, und ich hörte dem zu, der mit mir redete. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Sie und ihre Väter haben sich bis auf diesen heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Zu denen sollst du sagen, so spricht der Herr. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Und du Menschenkind sollst dich vor ihnen nicht fürchten, noch vor ihren Worten fürchten. Es sind wohl widerspenstige und stachelige Dornen um dich, und du wohnst unter Skorpionen. Aber du sollst dich nicht fürchten vor ihren Worten und dich vor ihrem Angesicht nicht entsetzen. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Sondern du sollst ihnen meine Worte sagen, sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Aber du Menschenkind, höre, was ich dir sage und widersprich nicht wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und geh hin und rede zum Haus Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen und sprach zu mir, du Menschenkind, gib deinem Bauch zu essen und fülle dein Inneres mit dieser Schriftrolle, die ich dir gebe. Da aß ich sie. Und sie war in meinem Munde süß wie Honig. Jesus Christus, das ist dein Wort jetzt für uns. Mach du uns jetzt still und lass du uns deine Stimme hören, auf dass wir leben. Amen. Haben Sie heute Morgen schon Kaffee getrunken? Den Kaffee oder den Tee genossen? Darf ich Sie fragen, welche Tassen Sie benutzt haben? Ein Kaffeegeschirr? Oder vielleicht eine Motivtasse? Vielleicht eine christliche Motivtasse mit einem schönen Bild, einem netten Spruch? Einem motivierenden Bibelvers? Seit einigen Jahren, da füllen ja solche Tassen unsere Schränke. Tassen mit netten Bibelsprüchen, harmonischen Bildern. Auf unseren Regalbrettern, da stehen Postkarten mit Sätzen aus der Bibel, die Mut machen. Oder Kalender hängen an der Wand mit Versen, die uns vergewissern, ich bin gewollt und geliebt. Oder haben Sie eine Kerze, die sie daran erinnert, du bist okay, so wie du bist. Karten und Kalender, Tassen und Kerzen, die Geborgenheit vermitteln, das große Glück, weil einer für mich sorgt und alles Böse von mir fernhält, mir meine Sünden vergibt und mir am Ende lächelnd entgegenläuft, um mich in den großen Festsaal mit der immerwährenden Anbetung abzuholen. biblische Kaffeetassenfrömmigkeit. Biblische Kaffeetassenfrömmigkeit hat das vor kurzem jemand genannt. Solche Sprüche, sie tun uns gut. Sie motivieren, sie stärken, sie bauen auf, gar keine Frage. Doch wie anders klingt unser Predigttext, das Gotteswort, das uns heute Morgen gegeben ist. Da ist nichts okay. Da läuft nichts gut. Niemand ist bedingungslos angenommen. Da wird das Böse nicht so einfach von jemandem ferngehalten und Sünde auch nicht so mir nichts, dir nichts und nebenbei vergeben. Das Ganze läuft auch nicht auf ein Happy End hinaus. Wie passt das zusammen? Diese wohlmeinenden und aufmunternden Bibelsprüche und Texte wie unser Predigttext heute Morgen. Zwei Gedanken dazu möchte ich Ihnen mitgeben. Ein erster, Gottes Wort, manchmal schwer verdaulich. Gottes Wort, manchmal schwer verdaulich. Du Menschenkind, ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Zum Haus des Widerspruchs. Sie und ihre Väter haben sich bis auf den heutigen Tag gegen mich aufgelehnt. Und die Kinder, zu denen ich dich sende, haben harte Köpfe und verstockte Herzen. Ezekiel hätte sicher gerne einen anderen Auftrag bekommen und ein anderes Gotteswort ausgerichtet. Wohlmeinende, aufbauende Worte. Doch Gott überträgt ihm eine Gerichtsbotschaft. Ezekiel muss Worte verkündigen, die in die Klage, in Ach und Weh münden. Der Prophet muss das Gottesvolk auf seine Schuld hinweisen. Ihr seid abtrünnig geworden. Ihr lehnt euch gegen Gott auf. Ezekiel muss den Finger in die Wunde legen. Die Bereiche ansprechen, in denen die Menschen Gott und sein Wort ignorierten. Er muss den Leuten sagen, ihr seid auf dem besten Weg, in euer Verderben zu laufen. Wenn ihr so weitermacht, dann steht am Ende nur noch die Totenklage, nur noch das Ach und das Weh. So ein Gotteswort, das ist schwer verdaulich. So ein Wort sagt man ja nicht gern weiter und so ein Wort hört man aber auch nicht gern. So ein Wort konfrontiert mich ja, hält mir den Spiegel vor. So ein Wort entlarvt mich ja als Sünder und Gottlosen. Israel will dieses Wort nicht hören. Israel wird diese Worte nicht hören. Gott bereitet seinen Propheten darauf vor. Sie gehorchen oder lassen es, denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Und wir? Wie gehen wir mit solchen Texten um? Sie lesen und einfach weiterlesen? Haben solche Texte uns überhaupt noch etwas zu sagen als Christen? Sie am besten gleich überspringen? Solche Texte motivieren ja nicht gerade. Ziehen wir uns zurück auf eine Kaffeetassen- oder Losungsfrömmigkeit, wo die guten Sprüche dominieren? Jemand, der regelmäßig die Losung in einem bei größeren Gruppen vorliest, der regelmäßig Losungsworte vorliest, der sagte einmal, wenn ein Losungswort nicht mutmachend genug ist, dann ersetze ich es durch ein anderes Wort. Ich kann die Menschen ja nicht am Morgen schon entmutigen. Die Frage ist nur, wo kommen wir hin, wenn wir solche Texte links liegen lassen, Gottes Wort nicht mehr in seiner ganzen Bandbreite hören, wenn wir Texte meiden, die schwer verdaulich und nicht einschmeichend sind, die uns Gott nicht nur als Vater zeigen, sondern auch als heiligen und gerechten Gott, der uns mit seinem heiligen Willen konfrontiert, und fünfe eben nicht gerade sein lässt. Ignorieren wir solche Texte, übergehen wir diese Passagen in unseren Bibeln, dann täuschen wir uns über uns selbst und die Situation, in der wir stecken. Dann verkennen wir unsere Lage vor Gott und laufen in unser Verderben, so wie die Menschen damals zur Zeit Hesekiels. In einer seiner großen reformatorischen Schriften, da macht Martin Luther uns darauf aufmerksam, dass der Teufel sein Ziel, uns von Gott zu trennen, dass der Teufel sein Ziel, uns von Gott fernzuhalten, vor allem auf eine Art und Weise verfolgt. Er versucht zu verhindern, dass wir unsere Verlorenheit erkennen, dass wir unser Elend entdecken. Wir sollen uns nicht als Sünder sehen, sondern uns weiterhin in illusionärer Sicherheit wiegen. Frei nach dem Motto, so schlimm steht es um mich ja doch wieder auch nicht. Ich habe doch auch meine guten Seiten. Wer sich seiner Verlorenheit nicht bewusst ist, sein Elend nicht erkennt, der sucht auch keine Rettung. Hesekiel muss dem Volk aufzeigen, wie es um sie steht. Das war der Sinn seiner Gerichtspredigt, die Gott ihm aufträgt. Die Menschen täuschten sich über ihre Situation, über ihre Lage und bildeten sich ein. Ach, das wird schon alles werden. Uns unsere Verlorenheit aufzudecken, ihnen und mir unser Elend aufzuzeigen, das ist bis heute die Aufgabe jener biblischen Texte, die uns mit Gottes heiligem Willen konfrontieren. Sie zeigen uns, wer wir sind und wie hoffnungslos unsere Sündennot ist, unsere Verlorenheit. Sie reißen uns den Schleier von den Augen, wie es um mich und sie steht. Nein, vor Gott, da kann ich nicht bestehen, so wie ich bin. So wie Sie als Mensch heute Morgen hier im Gottesdienst sitzen, so wie ich hier vorne an der Kanzel stehe, sind wir hoffnungslos verloren. Als Menschen ohne Zukunft, ohne Perspektive, fern von Gott. Diese Einsicht, sie ist schmerzlich, beschämend. Doch diese Einsicht, sie ist notwendig. Sie ist der erste Schritt zur Rettung. Und sie wird durch Gottes Wort bewirkt. Verzichten wir darum auf solche harten und schwer eingänglichen Texte, überlesen oder überhören wir sie, so werden wir uns über kurz oder lang in einer falschen Sicherheit wiegen. Hier liegt die Gefahr biblischer Kaffeetassenfrömmigkeit, die Gefahr einer Postkartenfrömmigkeit. Hesekiel bekommt von Gott den Auftrag übertragen, das Gerichtswort zu sagen. Doch bevor er den Auftrag Gottes weitergibt, bevor er Gottes Wort weitergibt, erhält er noch einen eigenartigen Auftrag. Jetzt kommen wir zum Zweiten, was an Gottes Wort wichtig ist. Aber du, Menschenkind, sagt Gott zu Hesekiel, höre, was ich dir sage und widersprich nicht, wie das Haus des Widerspruchs. Tu deinen Mund auf und iss, was ich dir geben werde. Und ich sah und siehe, da war eine Hand gegen mich ausgestreckt, die hielt eine Schriftrolle. Die breitete sie aus vor mir und sie war außen und innen beschrieben. Und darin stand geschrieben, Klage, Ach und Weh. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, iss, was du vor dir hast, iss diese Schriftrolle und dann geh hin und rede zum Hause Israel. Da tat ich meinen Mund auf und er gab mir die Rolle zu essen. Hesekiel muss diese Schriftrolle essen. Eine Schriftrolle essen, ganz und gar keine angenehme Sache. Das ist etwas anderes als die Papierschnipsel, die wir vielleicht in Kindheitstagen gegessen haben. Solche Schriftrollen, sie bestanden aus zusammengeklebten Papyrusblättern oder gar aus Pergament. Beides eigentlich ungenießbar. Und jetzt erhält Hesekiel so eine Rolle überreicht. Ist diese Zeichenhandlung, sie zeigt, was Hesekiel weiter sagen soll, das gilt zunächst ihm ganz persönlich. Gottes Wort muss zuerst ihn treffen, den Propheten. Hesekiel muss es hören und für sich gelten lassen und selber nicht widersprechen. Er selbst soll Gottes Wort zu Herzen nehmen. Hesekiel ist nicht besser als sein Volk. Und Hesekiel, er gehorcht, er akzeptiert Gottes Wort für sich. Er ist diese Schriftrolle, er ist im wörtlichen Sinne und macht dabei eine überraschende Erfahrung. Und sie war in meinem Munde so süß wie Honig. Hesekiel erwartet, eine ungenießbare Masse herunterzuwürgen zu müssen. Doch diese Schriftrolle, diese Worte, sie schmecken süß, lecker wie Honig. Damals hatte man noch nicht so viele Süßstoffe wie wir heute. Honig war einer der wenigen. Honig konnte man auch nicht einfach beim Imker nebenan kaufen. Nein, Honig war kostbar, war wertvoll. Hesekiel macht eine eigenartige Erfahrung. Gottes Gerichtswort, Gottes Umkehrruf, Gottes heiliger Wille erweist sich als süß und kostbar und wertvoll, geradezu als Geschenk. Wie kann so ein Wort, das mich zurechtweist und in die Schranken weist, mir meine Sünden aufzeigt, süß und kostbar sein? Weil Gott versprochen hat, dem Sünder gnädig zu sein, demjenigen, der seine Sünde und Not Gott hinhält. Ich bin gekommen, Sünder zu rufen und nicht Gerechte, sagt Jesus, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gottes Gnade gilt Sündern und Verlorenen, dem, der sich als Sünder erkennt und sich zu seiner Sünde bekennt. Gottes Barmherzigkeit, sie schließt alle ein, die unter ihrer Sündennot leiden und denen schmerzhaft bewusst ist, so wie ich bin, kann ich vor dem heiligen und reinen Gott nicht bestehen, ihm nicht gegenübertreten. Vor seinem Gericht, da habe ich keine Hoffnung und keine Zukunft. Hoffnung, Rettung, Gott schenkt sie Sündern. Wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, schreibt der Apostel Johannes in seinem ersten Brief, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Wenn wir aber die Sünde erkennen, unsere Sünde bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dabei geht es weniger darum, dass wir unsere Sünden umfassend vor Gott bekennen und aufzählen müssten. Wer von uns weiß schon wirklich, wo er oder sie an Gott wirklich schuldig wird, an Gott alles schuldig wird? Was mir an Sünde bewusst ist, das bekenne ich vor Gott. Es geht hier um eine Haltungsfrage. Wie sehe ich mich vor Gott? Wie gebe ich mich vor dem Herrn und Richter? Erkenne ich meine Situation? Wer erschüttert ist über seine Rebellion gegen Gott, wer über seiner Sünde verzweifelt, dem spricht Gott sein anderes Wort zu. Für dich ist Jesus gestorben, sein Tod am Kreuz. Er kommt dir zugute. Um Jesu willen ist dir deine Sünde und Schuld vergeben. Oder anders gesagt, indem Gottes Wort uns schonungslos die Augen für unsere verfahrene Lage öffnet, unsere Verlorenheit aufzeigt, macht es uns bereit für die Gnade und treibt es uns dorthin, wo wir Hilfe und Rettung finden, bei Jesus Christus. Bei Jesus findest du Vergebung und Neuanfang. Jesus, öffne dir die Tür zum Vaterhaus. Er starb für Sünder wie wir. Jesus bringt dich durch. Auch im Sterben bringt er dich hindurch ins ewige Leben. Wo die Bibel uns als Wort des Gerichtes und des Gesetzes verklagt, gerechterweise verklagt, da treibt es uns in die Arme von Jesus, der uns unverdienterweise den Himmel und die Seligkeit zuspricht. Darum erweist sich das Gerichtswort letztlich als süß. Es macht uns deutlich, wir müssen zu dem gehen, der das Leben und die Rettung ist. Es reißt uns den Schleier von den Augen und zeigt uns die Notwendigkeit auf, bei Jesus uns Hilfe zu suchen, ihm zu vertrauen, in dem allein die Vergebung und das ewige Leben liegt. Wenn wir jetzt gleich miteinander das Abendmahl feiern, dann gehen wir miteinander diesen Weg, den Gottes Wort uns weist. Dann lassen wir es uns gesagt sein. Unser Leben ist voller Widerspruch gegen Gott und sein Gebot. Wir sind nicht besser als die Menschen damals. Auch wir lehnen uns immer wieder gegen Gott auf. Im Beichtgebet, da bekennen wir unserem Gott das. Und dann hören wir das Wort der Vergebung. Um Jesu willen ist dir deine Schuld vergeben. Was gewesen ist, darf dich nicht mehr belasten. Mit unserer Schuld kommen wir zu Jesus Christus. Und was Jesus uns in seinem Wort sagt, das lässt er uns dann an seinem Tisch erfahren. In Brot und Saft kommt er uns noch einmal viel näher als im Wort. Jesus verbindet sich mit der Oblate, mit dem Saft, mit dem Schluck Traubensaft. Das bin ich für dich, mein Leib für dich gegeben, mein Blut für dich vergossen. Nimm und iss und trink, so komme ich zu dir. Schenke mich dir selbst und damit Leben und Seligkeit. Darauf darfst du dich verlassen. Und so lade ich sie im Namen Jesu ein, an der Feier des Abendmahls teilzunehmen. Er will ihnen begegnen, lädt sie zum Vertrauen ein. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.